Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Neuigkeitsweltblatt am 7.12.1888. Herrn Adjukiewicz, welcher in dem Atelier Markert seine Künstlerwerkstätte aufgeschlagen hat, wurde ein höchst ehrenvoller Auftrag zuteil. Kronprinz Rudolf hat den Künstler mit der Anfertigung eines großen Bildes, die galizischen Manöver darstellend, betreut und dasselbe zu einem Geschenk für den Kaiser bestimmt. Ferners beauftragte der Kronprinz Herrn Adjukiewicz mit der Ausführung eines Porträts zu Pferde. Dieses Bild ist für die Vervielfältigung bestimmt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausfahrt der Porzellanfuhre. Diesmal haben wir nicht eine Einzelfolge, sondern es zieht sich über drei Folgen. So viel können wir schon spoilern. Um was wird's gehen?
Richtig, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht oder in den kommenden drei Folgen ein Thema ausgesucht, das wohl zu den bekanntesten der jüngeren Habsburg-Geschichte gehört. Es soll um die Meiling-Affäre, die Meiling-Tragödie gehen, also der Mord und Selbstmord im Zusammenhang mit Kronprinz Rudolf und Mary Wetscherer. Nachdem das ein sehr umfangreiches Thema ist, haben wir uns gedacht, wir splitten das auf. Wir möchten das in einen Prolog, die eigentliche Tragödie in einer weiteren Folge und dann die Nachwirkungen und Konsequenzen in einem Epilog ein bisschen genauer beleuchten.
Ja, das Thema Meiling beschäftigt eigentlich bis heute. Es gibt unzählige Bücher. Es gibt Dokumente aus der Zeit, also auch wirklich Zeitzeugenberichte, wo es einfach schwierig ist, die als Quelle zu verwenden. Wir werden auch noch darauf eingehen, warum eigentlich, aber es geht sehr viel um Selbstdarstellung bei diesen Dokumenten und deswegen ist es eben ein bisschen schwierig, die alle zu verwenden und ja auch den Wahrheitsgehalt herauszufiltern. Wir haben das irgendwie ein bisschen versucht und ja, es gibt auch ein Musical und es gibt
sehr viele andere Dinge.
Theaterstücke, also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, eigentlich gibt es bis heute keine Lösung. So viel können wir auch verraten. Wir haben das Rätsel auch nicht gelöst. Aber ja, wir wollten so ein bisschen einen Überblick schaffen und auch ein bisschen was Neues mit hineinspielen lassen. Und in unserem Fall ist es das letzte Gemälde des Kronprinzen.
Genau. Ich nehme an, die meisten von euch kennen Kronprinz Rudolf. Aber trotzdem stellen wir ihn jetzt nochmal kurz vor. Wann wurde er geboren?
Am 21. August 1858 in Schloss Laxenburg. Über die Eltern haben wir ja schon einiges erzählt, immer wieder in den Folgen. Das war Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef. Rudolf ist das dritte Kind des Paares. Es gab vorher noch Sophie und Gisela. Und er war eben der langersehnte Thronfolger. Und deswegen war es vor allem für Kaiser Franz Josef, sagt man, das Kind.
Ja, ein also, Segen für genau. Ihn, nicht? Also im wahrsten Sinne des Wortes, denn Franz Josef war ja sehr religiös, also der hat das wahrscheinlich auch so wahrgenommen. Wie sehr er seinem Sohn zugetan war, lässt sich vielleicht schon daraus ablesen, dass er schon zu Beginn, also als Rudolf wirklich in den ersten Tagen war, ihn in die Armee eingeführt hat. Den Orden des Goldenen Vlieses übrigens, also den Hausorden des Hauses Habsburg, hat er ihm sofort am selben Tag in die Wiege gelegt. Also das sind alles Dinge, die schon darauf hindeuten, dass Franz Josef irrsinnig stolz war, dass genau das eingetreten ist, was sich Familie Habsburg ersehnt hat. Der Thronfolger ist jetzt geboren.
Eine Erleichterung sicher.
Ja. Für ihn ja, aber auch gleich eine Bürde für Rudolf. Ja. Also gleich vom Beginn an wurde sehr viel von ihm erwartet. Er konnte sich ja da schon nicht entscheiden, in welche Richtung er geht. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Leben dann noch fort.
Das ist ein guter Einwurf. Nachdem er der einzige Sohn war, wurde natürlich der Fokus auf Rudolf gelegt von Anfang an. Es lässt sich vielleicht ein bisschen was damit erklären, wie sein späteres Leben abläuft, wenn man bedenkt, wie seine Jugend war. Welche Erziehungsmethoden, welche Möglichkeiten, welcher Druck auf Rudolf von Anfang an gelastet hat.
Ja, viel besprochen wird ja immer wieder die Erziehung. Das kommt ja sehr, sehr häufig vor. Gerade auch in Elisabeth-Biografien, also der Mutter. Wie wird denn da die Erziehung beschrieben?
Wo du es gerade ansprichst, auch immer in den Biografien über Elisabeth, es geht sehr um diese Mutter-Kind-Rolle, die eben aus der Sicht des heutigen Jahrhunderts gesehen wird. Also da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Die Mutterrolle war damals im Prinzip ein Kind zur Welt bringen, hoffen, dass es gesund bleibt, aber da hat sich auch vor allem die Amme drum gekümmert und das Personal. Die Kaiserin war eigentlich dafür da, zu repräsentieren. Für Elisabeth war das eine sehr schwierige Geburt, das kommt auch noch dazu. Also die war körperlich angegriffen und wurde dann auch auf Kur geschickt. Deswegen sagt man eben auch, sie war sehr viel auf Reisen und hat sich sehr wenig um das Kind gekümmert. Stimmt, aber es ging ihr gesundheitlich nicht sehr gut. Und was auch wichtig ist, zu bedenken, sie hätte das Kind nicht mitnehmen dürfen. Es ist nun mal der Thronfolger, das heißt, er muss auch im Land bleiben und musste eben seinen Weg gehen. Also der Weg war vorbestimmt.
Ja. Das ist vielleicht ein guter Einwand oder Hinweis. Es kommt immer wieder die Frage, warum Elisabeth eben allein gereist ist, wenn eben Rudolf ein, wie gerne beschrieben wird, ein sensibles Kind war, die Mama gebraucht hätte, warum hat sie nicht mitgenommen. Ging nicht, wie Lena richtig sagt, weil er der Thronfolger war und von Anfang an eine ganz besondere Erziehung nebst seiner Stellung eingenommen hat. Also das war schlicht und einfach nicht machbar.
Ja, und Rudolf hat schon sehr früh gezeigt, dass er eher ein sensibles Kind ist, so wird das immer beschrieben, bedeutet vor allem, er war sehr interessiert, also er wäre jemand gewesen, den man...
Ja, der intellektuelle
genau.
Charakter.
Also der hätte sich über den, ich sag mal, Schulunterricht gefreut.
Ja.
Aber Franz Josef hat verlangt, dass ein Thronfolger eben auch Soldat sein muss. Das war er eigentlich überhaupt nicht und das stellt sich dann auch relativ bald heraus. Deswegen hat Franz Josef auch versucht, dieses Kind abzuhärten mit Methoden, die einfach unglaublich schrecklich waren und natürlich auch Spuren hinterlassen haben.
Ja.
Also er hatte einen Erzieher, das war der Graf Gonrecourt, vor dem hatte Rudolf panische Angst. Die Erziehungsmethoden sind heute auf jeden Fall sehr fraglich. Damals hat man das hingenommen, also es ging einfach darum, ihn abzuhärten. Das heißt, man hat das Ganze nicht wirklich hinterfragt zunächst, aber... Man hat dann sehr bald gemerkt, dass Kronprinz Rudolf darunter leidet. Also es gab zum Beispiel, ja, also ein Versuch, ihn abzuhärten, war, ihn in der Nacht durch Pistolenschüsse zu wecken. Dann hat man ihn, also es gibt ja die berühmte Hermesvilla und da den Leinzer Tiergarten, das war Jagdgebiet der kaiserlichen Familie. Und da hat man Rudolf ausgesetzt im Wald und dann hat der Erzieher gemeint, da sind Wildschweine, also hat ihn einfach in Angst versetzt und hat ihn loslaufen lassen. Bis in die späteren Jahre hatte Rudolf wirklich Angst vor der Dunkelheit, hat er nie überwunden.
Ja, und warum wissen wir genau von der Erziehung? Das hat ja auch eine ganz spezielle Geschichte.
Genau, es war so, dass eben relativ bald aufgefallen ist, dass sich Kronprinz Rudolf verändert hat. Ja, er war unruhig, er war nervös, er hatte Weinattacken und das ist mehreren Personen am Hof aufgefallen, die auch Elisabeth näher gestanden sind und unter anderem auch dem, ich sage jetzt mal, sowas wie einen Assistenten von Graf Gonrecourt. Ja, und das war Graf Latour. Und der hat gewusst, das kann so nicht weitergehen und ist dann zu Elisabeth, beziehungsweise eigentlich zu den Hofdamen und hat die gefragt, ob sie nicht mal mit Elisabeth reden können. Elisabeth hat es dann auf jeden Fall erfahren und hat gesagt, sie möchte nicht, dass ihr Sohn zu einem Trottel gemacht wird. Also das war ihre größte Angst und Gott sei Dank. Sie ist dann zu Franz Josef. Man weiß nicht sehr viel über dieses Gespräch, aber ich nehme an, er war nicht sehr einsichtig zunächst. Denn das, was bis heute noch vorhanden ist im Archiv, und ich finde es bis heute eigentlich spannend, dass dieses Dokument erhalten geblieben ist, ist das Ischler Ultimatum von 1865.
Das ist tatsächlich ein recht spannendes Dokument und es ist auch ein bisschen verwunderlich aus meiner Sicht, dass es erhalten geblieben ist, denn eigentlich, man könnte fast sagen, diskreditiert es Kaiser Franz Josef ein wenig, nimmt ihm diese absolute Machtposition, denn Elisabeth gelingt es tatsächlich, sich da durchzusetzen, die Erziehung der Kinder und vor allem eben des Sohnes an sich zu ziehen, das heißt, die Auswahl der Lehrer obliegt jetzt ihr und das sind durchaus andere Lehrer und andere Bezugspersonen, als das noch bei Kaiser Franz Josef geplant gewesen wäre. Die sind dann schon deutlich liberaler, progressiv denkender und Elisabeth nimmt da gleich noch was mit, nämlich die Reisetätigkeit für sich selbst. Das heißt, sie hat jetzt die Möglichkeit oder das Recht, Reisen zu unternehmen, wie sie möchte, nach eigenem Gutdünken, wie es so schön heißt, und diese Dinge, ihre Freiheit damit auszuweiten, vielleicht sogar so ein bisschen einzementieren. Also die Möglichkeit, jetzt wirklich unter Anführungszeichen zu tun, was sie tun möchte. Das funktioniert und das ist spannend, das ist eine wirkliche Zäsur in dieser Geschichte der Elisabeth am Wiener Hof, die ja von allen möglichen Seiten immer wieder unter Druck gesetzt wurde in den frühen Jahren.
Wie Willi schon gesagt hat, er hatte jetzt liberalere Lehrkräfte um sich. Ja, man merkt sehr bald, dass er sich für Wissenschaft interessiert, vor allem auch für Ornithologie. Ein Thema, das ihn Zeit seines Lebens beschäftigen wird. Aber es gibt wirklich auch Briefe, wo er schreibt, er hat wieder einen Vogel aus der Region mitgebracht für seine Sammlung. Und auch heute noch ist er ein Teil des Naturhistorischen Museums. Also die Sammlung dort geht auf Rudolf zurück.
Ja, wenn man auf diese zoologischen Aspekte anspielt, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, Alfred Brehm. Dem einen oder anderen wird der Name vielleicht was sagen. Brehms Tierleben, das ist ein Standardwerk, das sich mehr oder weniger bis in unsere Tage gehalten wird, ist einer der Lehrer Rudolfs. Also da geht schon die Qualität daraus hervor, mit welchen Personen Rudolf umgeben wurde. Ein weiterer Name wäre Herr Menger gewesen, der als Genius der Wirtschaftslehre damals angesehen wurde, ist heute nicht mehr so bekannt. Aber man versucht tatsächlich, Rudolf die besten Leute zu bringen, also die besten Lehrer überhaupt innerhalb des Reiches vorzusetzen und ihm eine erstklassige Ausbildung zu ermöglichen. Da wird also wirklich an nichts gespart.
Kronprinz Rudolf hätte auch am liebsten studiert.
Ja, das ist auch spannend, ja.
Im Bereich Naturwissenschaften, aber es hat wieder jemand was dagegen. Der eigene Vater, Franz Josef.
Der vertritt die Meinung, ein Kronprinz, der soll nicht studieren, sondern der soll ja auch regieren lernen, Soldat sein. Ja. Sich für die Armee interessieren. Etwas, was ja auch jeder Thronfolger oder viele Adelige machen müssen, sind ja auch Reisen durch Europa, aber auch weiter. Das hat Kronprinz Rudolf sicher auch absolvieren müssen. Dürfen.
Wollen. Dürfen vor allem. Das, glaube ich, hat ihn wirklich begeistert, verschiedene Kulturen und Völker kennenzulernen. Hat auch sehr viel von den Reisen mitgenommen und teilweise wurde auch darüber publiziert, wie etwa über die Orientreise.
Mhm. Da gibt es ein schönes Buch dazu, das stimmt, das hat er auch publiziert einige Zeit später. Wie Lena sagt, das dürfte ihm sehr viel gegeben haben. Es gibt von seinem Leibjäger da auch noch einige recht interessante Aussagen dazu, wie er sich so gibt. Er war auch im Heiligen Land, in Jerusalem, in der Wüste, in Ägypten, das hat sich alles angesehen. Das war durchaus bei den Habsburgern bekannt und gewollt.
Aber man kann sagen, die Zeit mit den Reisen war eigentlich die schönste Zeit in Rudolfs Leben. Also die ungezwungenste.
Mhm, ja.
Und auch weit weg von Österreich und somit auch von seinen Pflichten. Also das hat er geliebt und er war ja nachher dann auch immer noch gerne auf Reisen.
Bei der Tragödie in Meierling ist ja nicht nur Kronprinz Rudolf involviert, sondern noch eine andere Person.
Richtig, es dreht sich auch um Baroness Mary Wetscherer. Geboren wird Mary 1871 und zwar am 19. März schon in Wien. Das sollte man vielleicht dazu sagen, denn die Familie ist durchaus international anzusehen. Ihr Vater Albin Wetscherer ist österreichischer Diplomat, während ihre Mutter Helene griechische Wurzeln hat. Mary wächst als drittes Kind der Familie auf. Sie ist im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester, die in den Biografien auch noch einigermaßen thematisiert wird, durchaus emotional veranlagt. Sie ist intelligent, sie ist ein bisschen aufmüpfig, vielleicht könnte man das auch so sagen. Und sie hat die Möglichkeit, auf Kronprinz Rudolf aufmerksam zu werden und ihn auf sie aufmerksam werden zu lassen. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach, denn die Familie Wetscherer ist ursprünglich nicht Mitglied der österreichischen Hocharistokratie. Also man darf nicht automatisch einen Zugang zum Kaiserhaus annehmen oder überhaupt zu den sogenannten ersten Familien der österreichischen Aristokratie. Also das Ganze muss sich erst entwickeln. Und da ist auch die Mutter Helene durchaus daran beteiligt, denn die versteht es sehr wohl, einen Salon zu führen. In weiterer Folge wird sich die Familie im dritten Wiener Gemeindebezirk in der Salesianergasse niederlassen, dort das Palais Wetscherer, wenn man so möchte, aufbauen und nach Mitglieder der Wiener Aristokratie langsam für sich interessieren und an sich zu ziehen. Der Vater Marys, Albin, stirbt bereits 1887 und auch das ist erwähnenswert, denn erst durch diesen Witwenstatus wird Helene offensichtlich vermehrt versuchen, Eingang in die Hocharistokratie in Österreich zu finden und relativ bald darauf, nämlich dann im Jahr 1888, nachdem die Familie aus Ägypten zurückkommt, denn der Vater stirbt in Ägypten, der hat dort eine hohe diplomatische Position inne, wird Mary beginnen, sich für Rudolf zu interessieren und aktiv tatsächlich seine Nähe zu suchen.
Aber in der Familie ist das ja auch nicht der einzige Schicksalsschlag. Und es gibt noch ein Kind von Helena und Albin Wetzerer, das auch noch tragisch stirbt.
Genau, das war der Bruder von Mary, nämlich Ladislaus, der bei einer der größten Brandkatastrophen in der österreichisch-ungarischen Monarchie zu Tode gekommen ist, am 8. Dezember 1881. Und das war beim berühmten Ringtheaterbrand, der ja vielen hunderten Menschen das Leben kostete. Also Mary kommt sehr früh mit dem Tod in Berührung und sieht eben auch da schon, wie die Familie mit so einem Todesfall umgeht. Das ist eigentlich auch etwas, was eher ausgelassen wird, dass es wirklich einige tragische Geschichten rund um die Familie Wetzerer gibt. Also ist auch vielleicht mal eine Folge wert, nur über die.
Ja, bisschen genauer zu beleuchten.
Und nicht nur das, es ist auch so, dass wir uns noch mit dem Ringtheaterbrand auseinandersetzen werden in diesem Jahr.
Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dieses erste, wir werden jetzt noch darauf eingehen, dieses erste aufeinander aufmerksam werden, passiert ja offensichtlich auf der Rennbahn. Das heißt, Mary sieht den Kronprinzen von Österreich. Angeblich nimmt er sie auch wahr, also da gibt es unterschiedliche Versionen. Aber warum man das jetzt an dieser Stelle noch sagen könnte, ist, denn Rennbahn, das ist kein Zufall. Nämlich ein Teil der Familie Mary Wetscherers, das sind die Baltazzi-Brüder.
Oder Baltazzi-Boys.
Die Baltazzi-Boys, Bros, wie auch immer man das sagen möchte.
Nur woran das liegt, ist auch, was wir bis jetzt auch nicht gesagt haben, sie ist ja eine verheiratete Wetscherer.
Ja.
Das heißt, sie ist eigentlich, also Helene ist eigentlich eine Baltazzi.
Also eine
Und deswegen sind sie die Brüder von Helene.
Von Helene und die Onkels von Mary.
Und spielen auch noch eine Rolle später dann bei der Tragödie selber.
Richtig, genau. Also die sind an sich sehr wichtig, um dieses Gesamtgefüge von Meierling wirklich deuten zu können. Der Hinweis sei vielleicht noch gesagt an dieser Stelle, dass die Baltazzis unglaublich gute Reiter waren, dass sie sich etablieren konnten in Wien. Wenn man von der Reiterei in Wien spricht, in der damaligen Zeit muss man die Freudenau nennen, also das wäre der Platz, der Rennplatz schlechthin gewesen für Groß-Events in diese Richtung, also ein sehr elitärer Verein, eine sehr elitäre Gesellschaft, und die Baltazzi-Brüder waren dort mit dabei, die waren allgemein gut bekannt, einige davon, also es gab 4, waren sogar international bei großen Reitevents, also bei Rennen, gut aufgestellt, unter anderem in England. Und es gab nur sehr wenige Nicht-Engländer, die ein Derby tatsächlich auch gewonnen haben. Also die waren Fame, man kann das vielleicht so ausdrücken, haben auch Pferde gezüchtet, auch da waren sie über weite Strecken hinweg erfolgreich.
Aristide Baltazzi ist eben einer der Brüder, war auch in der Jagdgesellschaft von Kaiserin Elisabeth eben in England zu finden. Also das heißt, die Wetzerers Baltazzis kamen nicht aus dem Nichts, sondern sind schon länger im Dunstkreis des Kaiserhaus unterwegs gewesen. Also ich sag mal, wie es oft so erzählt wird, das junge Mädchen findet Rudolf oder verliebt sich in Rudolf und er nimmt sie mit und dann wissen wir ja, wie es endet, da kommen wir noch dazu. So war es nicht, sondern ich sag mal, die Kontakte waren schon länger vorhanden, nur das Mädchen hatte so noch keinen direkten Zugang zum Kronprinzen, aber hat sie dann trotzdem über das Kaiserhaus geschafft, nämlich über die Nichte von Kaiserin Elisabeth.
Ja. Das wäre noch ein Link, zu dem wir auch noch kommen, die Nichte von Kaiserin Elisabeth, die auch wieder durchaus Kontakte zu den Baltazzis hatte, auch zu Helene Wetscher hatte. Also das
sehr enge Kontakte.
Sehr enge Kontakte, ja, auch das werden wir vielleicht noch ein bisschen thematisieren. Also was zu sagen wäre, da schließt sich einfach der Kreis. Ja, Mary kam, wie du sagst, nicht irgendwie aus dem Orkus, aus dem Nichts heraus, sondern die hatte natürlich aufgrund ihrer familiären Bindungen schon eine größere Chance, den Kronprinzen näher zu treten, als irgendjemand, der überhaupt keine Beziehung, keine Verbindung hat.
Ja, denn zurück zu Kronprinz Rudolf. Bei ihm stand ja ein anderes Ereignis dann an. Er musste sich nämlich entscheiden,
wen er heiraten möchte.
Genau.
Denn heiraten musste er und sollte er.
Ja.
Genau, das ist auch wichtig. Es war keine freie Entscheidung. Es gab ja mehrere Heiratskandidatinnen, aber am Ende fiel die Wahl, und das eher überraschend, auf Stephanie von Belgien.
Über die Schwester von Stephanie haben wir eine eigene Folge gemacht. Das war Folge 12, falls ihr euch die auch noch gerne anhören wollt. Da haben wir dann aber auch über die Kindheit von beiden Schwestern geredet. Also wer da ein bisschen mehr Hintergrund haben möchte dazu. Auch nicht unbedingt die einfachste Kindheit sicherlich.
Genau, das lässt man auch immer ein bisschen raus bei der Meiling-Geschichte oder auch bei der Ehe von den beiden, dass ja eigentlich auch Stephanie keine sehr lustige Kindheit hatte, sondern auch eine sehr kalte. Also die hatte auch gar keinen Bezug zu ihren Eltern, weil ihr Vater war unglaublich streng, hat sich für seine Töchter gar nicht interessiert und auch die Mutter...
mäßig.
Genau.
Ich denke,
und
das darf man
auch viele...
sagen.
Bestrafungen und sehr unglückliche Kindheit, ja. Das beschreiben beide Schwestern eigentlich.
Trotzdem wird geheiratet?
Ja, am 10. Mai 1881.
Und wie wird die Ehe beschrieben, gerade am Anfang noch?
Eigentlich als relativ glücklich. Also ich sag mal, die Ehe ist ja damals auch etwas, das eben bekannterweise ausgemacht wurde. Das heißt, von einer glücklichen Ehe kann man jetzt so selten sprechen, weil sie war ja nicht unbedingt gewünscht und vor allem nicht aus Liebe. Und die zwei haben sich engagiert, glaube ich, so kann man das bezeichnen.
Ja, so da kann man das, glaube ich, schon sagen. Es wird in diversen Biografien eigentlich als zu Beginn relativ harmonisch dargestellt. Also da gibt es so kleine Episoden, dass sie zusammen reisen, dass sie zusammen Fremdsprachen studieren. Also Kroatisch wird da zum Beispiel konkret genannt. Also dass man sich doch versteht und die ganze Sache besser läuft, als das so manche am Wiener Hof zu Beginn vielleicht sich gedacht hätte. In den späteren Jahren kippt das Verhältnis oder entwickelt sich, vielleicht darf man das auch so sagen, zunehmend ins Negative hinein. Also das ist vielleicht ein gradueller Prozess. Nicht von jetzt auf gleich, nicht von heute auf morgen, aber man entwickelt sich offensichtlich charakterlich auch etwas voneinander weg.
Ja, Stephanie beschreibt das auch in ihren Memoiren, die sie später dann rausgebracht hat, als sie schon wieder neu verheiratet war. Eben auch, dass es sehr glücklich war am Anfang, von beiden Seiten aus. Und dass eben Rudolf mit ihr auch in den verschiedenen Heugen unterwegs war und ihr so ein bisschen seine Welt zeigen wollte, eben außerhalb des Hofes. Da fängt es dann schon langsam an, so ein bisschen zu kriseln, weil sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das war ja zu primitiv. Also auch so obszöne Lieder wurden da gesungen und da gab es halt gar keinen Abstand.
Zu den Durchschnittsmenschen, nicht?
Genau, also, und das war so überhaupt nichts ihres. Also ja. Und da fängt es eben langsam an, dass die zwei eher getrennte Wege gehen, die meiste Zeit. Und jeder so sein Leben lebt. Also was wir vielleicht noch vorher erwähnen sollten, ist, dass ja Rudolf und Stephanie ein Kind hatten. Das ist 1883 zur Welt gekommen. Und das war Elisabeth Marie, bekannt als Ersche. Wenn ihr mehr über Ersche erfahren wollt, dann hört euch gerne die Folge 16 an. Was weniger bekannt ist über Stephanie, ist, dass sie eben nicht nur zu Hause gesessen ist und auf Rudolf gewartet hat, sondern eigentlich ein eigenständiges Leben geführt hat. Das heißt, sie war sehr viel auf Reisen. Natürlich ist man gemeinsam auf irgendwelche Bälle gegangen oder die Verpflichtungen hat man schon gemeinsam absolviert. Aber Stephanie war jetzt auch nicht diese super eifersüchtige Ehefrau, sondern die hat sich selber einen Partner gesucht. Ich meine, damals eben sehr inoffiziell, aber ich glaube trotzdem, dass Rudolf davon Bescheid wusste. Weil diese Person war einfach aus dem engsten Kreis von ihm. Deswegen finde ich es ein bisschen unlogisch, wenn er gar nichts davon gewusst hätte. Und zwar hatte sie eine längere Beziehung mit dem polnischen Grafen Arthur Potocki. Auch wichtig zu erwähnen, in den Memoiren von Stephanie kommt er natürlich überhaupt nicht vor. Also sie selber stellt sich da als eben die arme, betrogene Ehefrau.
Die reiht also, sich also ein in die Memoiren, die man mit Vorsicht genießen
genau.
muss.
Genau.
In dem Zusammenhang sicher.
Auf jeden ja. Fall, ja.
ja. Da gibt es noch Briefe davon. Also das sind schon sehr schmachtende Briefe.
Ja, und also sie schreibt auch mit ihrer Schwester über
richtig,
den. Und mit Louis, da bekommt ja. Arthur Potocki den Decknamen Hamlet.
Das sind schon sehr anhimmelnde Briefe. Also da gibt es noch einige davon. Was es auch gibt, sind Briefe von besagten Potocki an Kronprinz Rudolf. Mhm. Also die zwei kannten sich durchaus recht gut. Das waren auch Jagdkumpels, also Jagdfreunde.
Aber auch nicht gerade easy, wen sich da ausgesucht hat, weil das war eigentlich ein ziemlich guter Freund von Rudolf.
Ja, das ist eine spannende Konstellation, das stimmt.
Deswegen ist die Frage, war er da wirklich so eifersüchtig oder hat er es nicht eh gewusst?
Ja, schwer zu sagen. Also ein persönlicher Bekannter, vielleicht ein Freund. Die beiden sind miteinander zur Jagd gegangen, das wissen wir, das ist verbürgt.
Und haben auch in den 1880er Jahren mehrmals Briefe geschrieben,
ja.
auch 1888. Und er war auch noch eben ein paar Monate vor Meierling mit ihm auf der Jagd.
Mhm. Mhm. Richtig, diese Briefe gibt es noch, die konnten wir teilweise sogar einsehen.
Auf dieser Jagd war noch jemand dabei, den wir schon kurz erwähnt haben, nämlich der Maler Tadeusz Adiukiewicz. Ich finde den eigentlich auch ganz spannend, oder er wird nicht so erwähnt und generell das Gemälde nicht, weil eigentlich ist das schon ein wichtiger Punkt, aber wenn Rudolf wirklich schon so lange den Selbstmord geplant hat, war dieses Bild auch ein Teil des Plans. Mhm. Weil eigentlich war das so, wie man ihn in Erinnerung behalten sollte.
Ja.
Also das Bild, das letzte Bild von Kronprinz Rudolf als Mittel zum Zweck vielleicht, mhm. als Teil des großen Ganzen. Was sieht man auf dem Bild eigentlich? Also ihn, aber... Ja, schon, aber zu Pferde.
Sein Lieblingspferd, also, Lori. Mhm. Sein braunes Pferd. In einer Landschaft. Und er hat die Feldmarschall-Leutnants-Uniform, trägt er. Mhm. Er war 5 Tage vor Meiling dort, im Atelier. Übrigens in der Gusshausstraße. Da war nämlich früher Mackert, den wir ja auch kennen noch, von Rosa Schaffer. Es gibt eigentlich ein Hauptporträt und heute sind auch mehrere bekannt, aber das erzählen wir dann erst im Epilog.
Ja.
Aber auf diesem wirklichen Gemälde siehst du eben Rudolf und hinten links siehst du 3 Reiter. Die sind aber so klein, dass du es nicht wirklich erkennst. Man nimmt aber an, es ist der Erzherzog Albrecht, der Graf Larisch, also der Mann von auch einer wichtigen Person rund um Meierling, nämlich von Marie Larisch. Und der dritte ist Erzherzog Wilhelm. Er wollte ja das eine Bild, also das galizische Manöver, das eigentlich Franz Josef zeigt, wollte er ihm Kaiser schenken. Und das Bild von ihm selber sollte vervielfältigt werden. Also das sollte eigentlich auch an sich, an die Bevölkerung gehen. Das hat er im Dezember so verfügt, also so steht es zumindest in den Zeitungen. Wenn er da eben schon seinen Selbstmord geplant hat, war klar, dass das für die Nachwelt bleibt. Also so sollte man ihn in Erinnerung behalten. Und deswegen, glaube ich, ist das Bild an sich gar nicht mal so uninteressant.
Mhm. Ja.
Weil ich eben finde, dass es auch irgendwie für den ungarischen Teil eher steht. Er ist eben 5 Tage vorher, vor Meierling, also wirklich der Tag, meine ich, nicht nach Meierling fährt, sondern der Mord, Selbstmord, ist er im Atelier und lässt die Uniform dort, damit der Maler noch weitermalen kann, auch wenn er nicht da ist. Und diese Uniform wird nachher noch wichtig, weil es befindet sich wohl ein Brief in dieser Uniform. Näheres
in den nächsten
Epilog.
Ja, in den nächsten Wochen. Gut, wenn wir aber jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Wann beginnen denn die ersten Treffen zwischen Mary Wetzerer und Kronprinz Rudolf?
Das erste offizielle persönliche Treffen ist am 11. Dezember 1888 in der Hofburg. Es gibt aber vorher schon ein Aufeinandertreffen, das ist schon im April. Also am 12. April 1888 und zwar in der Freudenau bei einem Pferderennen. Also da ist es angeblich so, dass sich die Blicke der beiden treffen.
Mhm. Ja, das wird sehr.
Und eben Mary dann
ja, Feuer verliebt und Flamme ist und
alles machen will.
Aber geschwärmt hat sie schon davor, oder?
Ich glaube, generell hat jedes junge Mädchen für den Kronprinzen geschwärmt. Sie hat es dann ein bisschen übertrieben. Aber an sich, glaube ich, haben wirklich sehr viele geschwärmt. Aber bei ihr war es dann... ging es über die Schwärmerei hinaus. Also das war wirklich schon besessen davon, auch ihn persönlich kennenzulernen und damit er auch weiß, was sie für ihn fühlt.
Ja, das wird auch tatsächlich so beschrieben, dass man in einer Rennpause ein bisschen flanieren geht. Das heißt, Mary Hanna an der Seite ihrer Mutter und ihrer Tanten übrigens, also den Ehefrauen von den Gebrüdern Paltazzi. Und in diesem Moment, Mary, ob unabsichtlich oder voll bewusst, schaut sie da auf diese Tribüne rauf und er schaut runter, weil er ist ja als Kronprinz auf der Tribüne unterwegs und dann funkt's halt. Und von da an gibt es dann eigentlich schon kein Zurück mehr. Also das wird immer so dargestellt, nicht Mary, die dann nicht mehr aufhört, von ihm zu reden und überhaupt, und er hat mich angesehen. Und
es ist bei ihr aber eher schon Fankult.
Ja, schon.
Also es ist wirklich mehr als Schwärmerei. Sie hat ja Bilder von ihm, sie hat irgendwelche Taschentücher.
Ja, also diverses, richtig, ja. Das stimmt.
Also wirklich so Andenken und sammelt einfach alles und, glaube ich, betet jeden Tag dafür, dass sie sich endlich mal treffen und dass er auch merkt, wie sehr sie ihn liebt. Ich glaube, da ist schon klar, dass sie alles für ihn tun würde. Also sie ist so besessen von der Idee, dass die zwei zusammenkommen, dass es für sie, glaube ich, auch kein anderes Thema gibt. Also ich glaube, es waren schon alle ziemlich...
Ja, sie spricht auch. Ja, sie spricht richtig, sie spricht auch sehr viel von ihm und es ist schon überliefert, dass sie diverse Gäste, die im Palais Wetzerer zu Besuch waren, da war ja dann früher oder später auch viel Hocharistokratie dabei, dass sie versucht, diese Leute auszufragen über den Kronprinzen.
Wir haben ja schon vorher erzählt, dass Mary bzw. die Familie Wetzerer ja schon im Dunstkreis des Kaiserhofes war und sie hat sich ja nicht zufällig den Kontakt angefangen mit der Nichte von Kaiserin Elisabeth, also Marie Larisch heißt sie. Und auch die spielt eine wichtige Rolle, denn sie ist im Prinzip die Vermittlerin gewesen. Das heißt, ohne sie wäre Mary gar nicht erst so in die Nähe von Rudolf gekommen. Auch von dieser Dame gibt es Memoiren, mit der werden wir uns auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Auch ein sehr interessantes Leben, das sie geführt hat, sehr abwechslungsreich. Mhm,
durchaus, ja.
Und in ihren Memoiren erklärt sie aber immer, eigentlich mit Rudolf hat sie gar nicht so viel zu tun gehabt. Was alles ein bisschen seltsam ist, weil dann eben rauskommt, dass sie ja wohl sehr viel Kontakt mit ihm gehabt haben muss. Deswegen auch die Memoiren wieder ein bisschen schwierig.
Ja, sie schreibt ja auch über Ereignisse, wo sie gar nicht dabei war. Also das wirklich auch mit Vorsicht zu genießen. Und es gibt ja dann noch andere Memoiren, von denen man sehr viel erfährt, über die ganze Geschichte, nämlich die Denkschrift von der Mutter. Also da, das sind eigentlich die Hauptquellen, wenn man sich das anschaut, oder?
Ja,
heutzutage. Was beides fragwürdig sein kann.
Zusammen noch mit einer dritten Quelle, die vielleicht auch nicht ganz so in allen Details wirklich brauchbar ist, und das ist eben dieser Polizeiakt.
Mm.
Ja, das Polizeipräsidenten Kraus, der so ein bisschen gegensätzlich, also so ein bisschen opportunistisch zu den anderen Dingen steht. Ich glaube, was man nochmal jetzt wirklich sagen kann, ist, dass alle Leute versuchen, sich da irgendwie reinzuwaschen. Das ist zwar ein Begriff, der vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber er passt dann doch, weil jeder sagt, im Prinzip, ich weiß nicht.
Und ja, die Schuld von sich
zu
weisen.
Richtig. Ja. Und das ist ein Hauptkriterium, warum die Meierling-Affäre so schwierig zu deuten ist, weil alle oder viele Leute versucht haben, die Dinge zu ihren Gunsten zu drehen im Nachhinein.
Und ich glaube, in dem Fall ist noch eine Problematik dabei, nämlich bei diesem Polizeiakt hat man das Gefühl, es ist von offizieller Seite. Man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele Fehler passiert sind von dieser Seite. Deswegen, wie ihr gesagt habt, ist es eine Reinwaschung, aber man glaubt als Quelle dem noch am meisten.
Mhm, ja.
Und ich würde da auch nicht alles für voll nehmen. Und es fängt auch an mit dem, was wir bis jetzt nicht erwähnt haben, dass es ja noch eine wichtige Dame in Rudolfs Leben gegeben hat. seine engste Vertraute, glaube ich, kann man schon so bezeichnen, war Mizi Kasper, die, so sagt man heute, eine Edelprostituierte war und gleichzeitig aber eine langjährige Freundin von Rudolf, der auch sehr viel anvertraut hat. Auch die kommt in diesem Grausakt vor und da ist eben die Frage, wie viel stimmt oder eben auch nicht. Also man kann das heute schwer feststellen, deswegen ist auch eine Geschichte aus dem Ganzen zu kreieren oder sag mal die Tatsachen rauszufiltern gar nicht so einfach, weil einfach so viel gelogen wird von allen Seiten und man die Wahrheit nicht mal mehr herausfinden kann, weil einfach nichts mehr da ist. Also die Zeitzeugen sind ja alle, leben alle logischerweise nicht mehr und offizielle Briefe wurden verbrannt. Das heißt, die Quellenlage ist einfach ein bisschen schwierig.
Ist schwierig.
Für uns jetzt
was
auch.
Man oft gar nicht denkt, weil in Wirklichkeit denkt man diese Nacht davor und die Nacht, was da passiert ist, es wird wirklich im Minutentakt beschrieben oftmals, nur wie viel davon wirklich für vollgenommen werden kann, ist einfach
ist schwierig, nicht?
Das unklar.
Ist
vor allem auch jeder Verwandte von Rudolf hat irgendwas zu erzählen. Die waren nicht mal in Wien, die waren auch nicht in Meierling. Also, ja, und man glaubt dann viel. Man nimmt auch viel mit, weil man denkt sich, naja, der Cousin wird das schon wissen. Nein, also die Verwandtschaft ist ja dort auch nochmal komplizierter, weil es so viele sind. Und deswegen, ja.
Auch die Dienerschaft hat Dinge zu erzählen. Da sind Menschen dabei, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht am Hof angestellt waren. Beispielsweise, das
auch
vergisst
das
man dann gerne.
Nehme ich, ja.
Also das ist ein Konvolut von Meinungen, von Halbwahrheiten und sich da durchzuwühlen ist. Es haben viele versucht, es gibt ja jede Menge Meiling-Bücher und das ist wirklich eine schwierige Aufgabe.
Aber das heißt, dieses Rätsel zu lösen oder die Wahrheit herauszufinden, das geht nicht. Das wird auch nie gehen, außer es taucht irgendwann noch mal ein Dokument auf.
Ja,
dann könnte man mal darüber reden, ansonsten wird es immer nur eine Überlegung bleiben von allen Seiten.
Ja.
Auch die Waffe wäre interessant, nämlich mit DNA-Spuren, wie auch immer. Und natürlich Leichenbefund. Also auch, oder nochmal aufmachen.
Das ist der Autopsiebericht, den es ja auch nicht mehr gibt, also der vollständige, der ist ja dann sofort verschwunden. Der Vollständigkeit halber könnte man auch noch sagen, eben Marie Larisch, die wirklich also auch schon in der Vorbereitung zu der ganzen Geschichte eben eine Hauptrolle spielt, da hat ja Zeit ihres Lebens behauptet, sie hätte diesen einen Brief von Kronprinz Rudolf, der sie reinwaschen wird, und das Wort kommt eben auch vor. Gezeigt hat sie den Brief nie, aus welchen Gründen auch immer. Sie hat sich immer gedacht, den hebt sie sich noch auf und nach ihrem Tod wird er dann veröffentlicht und dann wird alles ganz anders sein. Auf den warten wir heute noch. Also das sind so Dinge, die sind ganz typisch für Meierling und das macht die Sache einfach schwierig.
Aber auch spannend.
Aber auch spannend, also das ist überhaupt keine Frage.
Okay, das erste Treffen, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet.
Ganz was Neues. Aber es war noch wichtig, glaube ich, dass wir das mal einmal festhalten. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das wird nie funktionieren. Und das kann auch, das können die noch so oft auf ein Buch schreiben. Nein.
Und nämlich auch, nein. Wenn wir jetzt über die nächsten Treffen reden und wie sich das entwickelt hat, das sind halt auch unsere Quellen, weil woher sollen wir es sonst haben? Also nur, dass ihr auch beim Zuhören wisst, wir nehmen die Quellen, obwohl wir natürlich auch trotzdem skeptisch sind. Aber wie ging es weiter zwischen den beiden? Nach der Rennbahn?
Das Ganze wird enger. Das Ganze wird eben, wie schon erwähnt, durch Marie Larisch initiiert. Rudolf zeigt aber nach und nach mehr Interesse an Mary Wetscherer, die schon bald als die kleine Wetscherer in Hofkreisen gilt und bei Rudolf gilt. Und es wird komplizierter, es wird schwieriger. Zu bedenken bei der ganzen Geschichte ist vielleicht, dass Mary nicht einfach so Ausgang hatte. Das heißt, das war alles heimlich. Das war natürlich auch deswegen als heimlich anzusehen, weil der Kronprinz ist. Auf der anderen Seite, die eben 17-jährige Mary kann nicht kommen und gehen aus diesem Palais. Die wird an sich überwacht. Die Mutter ist doch strenger, als man das gemeinhin annehmen würde. Also auch der Baronin Helene Wetzerer, der Ruf, den sie genießt oder die Rolle, die sie spielt, auch das ist ein bisschen zwielichtig oder mehrseitig auf jeden Fall. Aber um diese geheimen Treffen, und da gab es insgesamt 7, wirklich initiieren zu können, muss man sich was einfallen lassen. Man muss tricksen, da spielt die Zofe von Mary Wetscherer, die Agnes, offensichtlich auch eine gewisse Rolle, die ihr da immer wieder Alibis gibt.
Die auch ein bisschen ihre beste Freundin ist, hat man so das Gefühl.
Ja, du hast recht, also das ist nicht nur eine Zofe, die da so wirklich irgendwie schön anzieht und das Kleid richtet, sondern
wird
die zwei...
Wird sie auch öfter sehen als ihre Mutter, das darf man auch immer nicht ganz verkennen, dass Helene und Mary ja jetzt auch nicht das innigste Verhältnis hatten.
Das beschreibt die Hanna, also die ältere Schwester, das ist die Mary und ihre Mama, die Helene, ununterbrochen am Streiten sind. Wobei die Hannah und die Mary auch streiten. Also auch das wird beschrieben. Also das Ganze dürfte halt so ein, ja, vielleicht ein bisschen dem Teenageralter geschuldet sein, dass das nicht alles harmonisch abläuft. Aber was vielleicht noch zu erwähnen wäre, es müssen wirklich Gründe vorgeschoben werden. Mary verlässt das Haus heimlich über Stunden hinweg. Beispielsweise, wenn Mama und große Schwester dann in die Oper gehen. Mary Wetscherer schiebt dann immer irgendwelche Gründe vor, also generelles Unwohlsein, Kopfweh, sonstiges, wartet, bis die zwei weg sind und dann macht es sich selbst auf den Weg. Und das eben mit tatkräftiger Unterstützung von ihrer Zofe Agnes beispielsweise. Also so läuft das. Und Kronprinz Rudolf, je enger das wird, schiebt von der anderen Seite, also der unterstützt das natürlich, schickt dann einen entsprechenden Kutscher und so weiter, dass man sie abholen kann, dass sie nicht gesehen wird. Man darf sich das so vorstellen. Ist eine recht eigenwillige Geschichte, die sich da aufbaut.
Ich finde, man sieht aber auch sehr gut, dass Frauen sehr wohl Verhältnisse haben konnten. Brauchst du die richtigen guten Geister.
Ja, du brauchst da ein bisschen.
Und die kennt heute keiner, weil die haben selten was aufgeschrieben.
So ist es. Und das ist, du sagst das. Das ist wirklich spannend. Also diese Agnes gibt es halt gerade noch, weil die dann mehrmals erwähnt wird. Sehr viel mehr weiß man dann schon nicht mehr. Beispielsweise ein Punkt noch, also der Vater von Agnes, der auch im Palais Wetscherer angestellt ist, der weiß davon offensichtlich nichts. Also die eigene Tochter trickst ihn immer wieder aus, weil der ist Portier. Also der hätte die Schlüssel. Das muss alles irgendwie vorbereitet werden, ist kompliziert, aber die Mary schafft das.
Und das macht es alles erst möglich.
Das macht das alles erst möglich, da steckt ziemlich viel Energie drinnen, um diese Dinge am Laufen zu halten. Das sollte man vielleicht bedenken.
Das heißt, das erste Zusammentreffen, das war ja noch in der Öffentlichkeit in der Freudenau, das heißt, da gab es noch keine Geheimhaltung, weil da war ja nur mal der erste Blickkontakt.
Ja, das.
Es gab aber auch Treffen im Prater, also es war jetzt nicht nur im Geheimen, weil im Prater hätte es jeder sehen können. Das heißt, da wird das auch eher ein Spaziergang gewesen sein, jetzt nicht körperlicher Kontakt, sag ich mal. Also wenn es außerhalb der vier Wände passiert, muss man sich schon ein bisschen anders aufführen.
Nein, aber ja, ja, man muss sich anders verhalten.
Genau, es
ja,
ist einfach ein anderes Auftreten gewesen. Und da war es ein Spaziergang zwischen Kronprinz, der zufällig die Baroness im Prater trifft. Also war auch damals Prater ja generell ein Treffen, auch für den Adel, da hat man sich eben gesehen, hat sich auch unterhalten, also es ist so nicht aufgefallen.
Vielleicht auch noch der Einwand, es wurde immer wieder auch angenommen, vielleicht später auch als Ausrede verwendet. Man wusste zwar ein bisschen was, aber man hat das als Jungmädchenschwärmerei abgetan.
Ja, aber ich nehme eben an, dass eine Helene Wetzerer auch wusste oder darauf angesprochen worden ist, warum denn ihre Tochter mit dem Kronprinzen spazieren geht. Also, dass sie da so ganz überrascht war, ja, das, wie das dann
so. Das ist eben so, ja, ja, richtig.
Das meine ich eben, da merkt man schon, Prater ist ein öffentlicher Raum, das heißt, jeder hatte die Möglichkeit, die zu sehen. Also kann sie nicht so überrascht gewesen sein. Ich glaube eher, dass die Helene das Problem gehabt hat, dass ihre Tochter sehr selbstbewusst war und ein Sturkopf. Die wollte den und die hätte einfach alles gemacht und hat sie auch.
Ja, in letzter Konsequenz so ziemlich wirklich alles,
was. Und es ist auch ein bisschen die Rebellion einfach gegen die eigene Mutter, gegen die Eltern, wie auch immer. Die hat sich das in den Kopf gesetzt und sie hat es ja dann auch so bekommen, wie sie es wollte. Ich glaube eben, dass das gut ankam, dass sie so selbstbewusst war und dass sie eben auch wusste, im Fokus.
Ja, dort möchte ich hin.
Genau, sie will ihn, sie kriegt ihn. Den Mut, sage ich mal, das hat ihn, glaube ich, schon imponiert. Weil das kommt ja auch nicht so oft vor, dass jetzt eine Frau sich sozusagen das Recht rausnimmt und so jung wie die war.
Haben all diese geheimen Treffen in der Hofburg stattgefunden?
Von den 7 Treffen haben eigentlich alle 7, soweit man weiß, in der Hofburg stattgefunden, in den Räumen von Kronprinz Rudolf, aber nicht, und da haben wir es auch wieder, die Hofburg ist ja ein riesengroßes Gebäude, nicht über die große offizielle Stiege, sondern eigentlich über das hintere Eisentor, über eine kleine Stiege.
Ja, eines davon.
Also eben keine Hauptstiege, sondern eine Nebenstiege. Wir wissen auch, wer sie reingelassen hat übrigens. Das war der Herr Niehammer.
Ja.
Es war ein älterer Herr, der eigentlich schon längst in Pension gehen sollte. Aber Rudolf hat ihn sehr geschätzt, eben auch für solche Dienste, nennen wir das jetzt mal. Also auch er war ein guter Geist.
Also Mary wird über verschlungene Wege, wenn man das so ausdrücken möchte, in die Privatgemächer Kronprinz Rudolfs geführt, die sich übrigens im heutigen Schweizer Trakt befunden haben. Die Räume gibt's noch, sind aber unadaptiert worden und nur mehr teilweise mit Originalbespannungen erhalten geblieben. Ein wirklich wichtiges Treffen wäre dann für den 13. Jänner anzusetzen. Das wäre das 5. Treffen gewesen.
Wir wissen über dieses Treffen relativ gut Bescheid, denn es existieren noch die Briefe an ihre Freundin Hermine. Und da erzählt sie von diesem Treffen. Sie hat ihr vorher immer wieder geschrieben, sie soll sich keine Sorgen machen, sie ist eh noch Mädchen. Das heißt, dass sie so keinen körperlichen Kontakt hatte.
Ja.
Und am 13. Jänner ist dann klar, dass sie miteinander geschlafen haben und vermutlich auch besiegelt haben, dass sie gemeinsam in den Tod gehen.
Und dass der 13. Jänner ein ganz besonderes Datum war, wissen wir ja auch durch ein Geschenk von Mary an Kronprinz Rudolf.
Was auch noch wichtig wird in der Geschichte jetzt, weil da, also die Lügengeschichte, die da aufgebaut wird. Sie hat ihm ein goldenes Zigarettenetui gekauft und hat Folgendes eingravieren lassen. Dank dem glücklichen Geschicke, 13. Januar 1889.
Ja, sie hat das bestellt in der Galanteriewarenhandlung Rodeck am Wiener Kohlmarkt.
Das heißt eigentlich 5 Minuten von der Hofburg entfernt, dass man ungefähr weiß, wo das ist, wenn man nicht aus Wien ist. Aber eben auch kurz vor Meierling ist es noch so, dass sie gemeinsam einen Ball besuchen. In der deutschen Botschaft
genau.
Zu Ehren des Kaiser Wilhelms.
Genau, das wäre eine Geburtstagssoiree gewesen. Also Kaiser Wilhelm, um da jetzt keine Missverständnisse zu kreieren, der war natürlich nicht dort, sondern das war ein reines Ehrenbezeugnis, war aber trotzdem ein höfisches, gesellschaftliches Großereignis in Wien, also mit über 600 Einladungen in der deutschen Botschaft. Damals im 3. Bezirk hat sich das abgespielt und dieses Event an diesem Abend ist in Erinnerung geblieben aus unterschiedlichen Gründen, denn da sind viele der Personen eingeladen, die auch bei der Affäre Meierling in der einen oder anderen Weise eine Rolle spielen. Auf der einen Seite hätten wir da Kronprinz Rudolf und Stefanie, also die beiden kommen zusammen, und Mary Wetscherer zusammen mit ihrer älteren Schwester Hanna und deren Mutter Helene. Dazu kommen noch einige bekannte Freunde, die die Ereignisse beobachten werden an diesem Abend und dann den einen oder anderen Bericht abliefern, der Eingang gefunden hat in diverse Biografien, und nicht alle der Dinge, die man da lesen kann, muss man unbedingt für voll nehmen. Es gibt unterschiedlichste Variationen, was sich an diesem Abend in der deutschen Botschaft tatsächlich abgespielt hat. Eine der wildesten Geschichten, und ich bringe das jetzt absichtlich als wilde Geschichte, wird von einer Dame beschrieben, die wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, nämlich die Gräfin Larisch, die an diesem Abend selbst nicht dort war. Das muss man eindeutig unterstreichen. Es geht darum, dass Mary Wetscherer die Kronprinzessin Österreichs Stefanie provoziert hätte, vor aller Augen, muss dazu fügen, dass sie ihr direkt in die Augen geschaut hätte, dass sie den Gruß verweigert hätte, und dann gibt es sogar noch die Zusatzgeschichte, die kleine, dass Mary wild aufgestampft hätte, als Kronprinzessin Stefanie an ihr vorbeigerauscht ist, ohne sie weiter zu beachten. Hätte das gestimmt, wäre es ein Skandal gewesen, besonderer Güte, also der Kronprinzessin von Österreich den Gruß und die Ehre zu verweigern, das wäre sicherlich nicht ohne weitere Folgen geblieben. Es spricht aber sehr, sehr viel dafür, dass das eine reine Erfindung ist und niemals stattgefunden hat. Es beschreibt nämlich auch sonst keine der Personen, die anwesend waren, inklusive der Mutter Mary Wetscherers, auch von Habsburg-Seite, niemand irgendetwas in diese Richtung und auch Stefanie nicht.
Auch die Zeitungen wissen davon
nichts. Auch die Zeitungen wissen davon nichts, also das dürfte tatsächlich nur eine Erfindung sein, wie eben diverse Dinge, die dann noch kommen, auch.
Das war der letzte offizielle Auftritt von Kronprinz Rudolf?
Das war der allerletzte, richtig. 27. Jänner 1889. Erwähnenswert in dem Zusammenhang ist, Rudolf und Stefanie verlassen diesen Ball rund um Mitternacht. Das ist relativ gut historisch verbürgt. Rudolf geht dann aber nicht unter Anführungszeichen nach Hause, legt sich nieder und geht schlafen, sondern da gibt es noch weitere Besuche. Auf der einen Seite wäre es Moritz Scheps noch gewesen, berühmter Zeitungsmacher in Österreich, persönlicher Freund Rudolfs. Und dann wird er sich noch zur Mizi Kasper begeben und dort auch noch einige Stunden zubringen. Also diese letzten Lebensstunden unter Anführungszeichen Rudolfs, die wirklich einigermaßen verbürgt sind, spielen sich unter anderem bei seiner langjährigen Freundin, die, wie gesagt, offiziell auch als Prostituierte geführt wird, ab.
Man merkt in den letzten Tagen, dass die Zeit knapp wird. Er versucht noch relativ viel in die Tage reinzupacken, alle Personen zu erreichen, die wichtig sind in seinem Umfeld. Also er erledigt irgendwie noch die letzten persönlichen Treffen einfach auch was ihm noch wichtig ist vor seinem Ende. Generell lässt sich über den Jänner auch sagen, dass der vollgepackt war. Also ist jetzt nicht so, weil oft erzählt wird, er war ja dann schon so krank und so alt und so. Ja, man hat schon gemerkt, es geht ihm nicht wirklich gut. Kriegt man eigentlich so überhaupt nicht mit, denn er war sehr viel unterwegs, er war teilweise auf Reisen, deswegen ist dann auch eine längere Pause bei den Treffen zwischen Mary und ihm, weil er eben gar nicht da war. Er ist auf der Jagd, dann ist er ganz oft im Theater, hat noch ganz viele Gäste, also er ist zum Beispiel auch mit dem Schwager, mit Leopold von Bayern im Theater. Das lässt sich, also ist alles belegt durch die Zeitungen und es ist fast jeden Tag, ist er irgendwie beschäftigt, also es ist wirklich
Man
darf auch, nicht so einfach, muss man sagen.
Man darf ja auch nicht vergessen, er ist der Kronprinz von Österreich und hat eben
Hat aber
volle
nicht nachgelassen.
Ja,
das ist eben das.
Stimmt,
es ist nicht so, dass man merkt, die Kräfte lassen nach. Also es wird im Nachhinein immer so ein bisschen enthüllt, sondern er hat ganz normal sein Programm durchgezogen. Aber deswegen war er bis spätabends dann auch bei seinen Personen, weil er das einfach noch erledigen musste. Also eben beim Scheps, der ja auch politisch für ihn wichtig war, also ein guter Freund, aber gleichzeitig auch jemand, der ja für ihn zum Beispiel in seiner Zeitung auch Artikel rausgebracht hat, die Kronprinz Rudolf selber geschrieben hat, der ja auch wirklich gegen seinen Vater
agiert hat, in schriftlicher
agiert Form. Hat, natürlich anonym. Also das ist ja auch klar. Es ist aber anscheinend auch so, dass das herausfindbar war. Also der, den wir bis jetzt auch noch nicht hatten, der große Gegenspieler von Kronprinz Rudolf, war ja der Außenminister Eduard Graf Taffe, der dann auch für Meilinger eine wichtige Rolle spielt und nämlich auch mit der ganzen Vertuschung wichtig wird. Der hat dann eben auch gegen Scheps agiert und hat ja dann auch seine Zeitung auflösen lassen. Und Mitzi Kasper ist so weit wichtig, weil oft erzählt wird, Mary Wetzerer und Rudolf, das war eine Liebesgeschichte. Wir wissen ja, es waren 7 Treffen. Dass sie sich mochten, steht außer Frage. Liebe ist sowieso eine Definition, darüber lässt sich streiten. Klar ist, dass Mitzi Kasper die wichtigste Frau in Rudolfs Leben war. Und dass auch ganz egal, was sie für einen Beruf nachgegangen ist, war sie für ihn eine Vertrauensperson. Und ich glaube schon, dass er sie, soweit man es ihm so bezeichnen kann, geliebt hat.
Es wäre ja auch nicht so gewesen, dass Rudolf nicht zuerst Mitzi Kasper gefragt hätte für einen gemeinsamen Freitod. Allerdings lehnt sie das rundweg ab. Im Gegensatz zur Mary Wetscherer etwas später.
Und dann sind wir schon am 28. Jänner angekommen mit der Reise nach Meierling. Wie Mary es nach Meierling geschafft hat, was es mit diesem ominösen Zigarettenetui, das wir heute angesprochen haben, auf sich hat. Und im Detail mehr über diese 2 schicksalhaften Tage von Meierling erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Prolog. Vielleicht kommt zwischendurch ein Monolog. Das ist auch so bei mir nicht.
Das ist der Boy.
Mhm.
Rudi.
Rudi.
Trauma.
Ja.
Wenn du dann so weitergehst, hat der schon ordentlich...
Ja.
Cojones. Und er wusste sie auch einzusetzen.
Okay. Das bleibt drin, das sag ich dir.
Okay, gut. Das passt eh gut. Das bleibt drin. Okay.
Ja.
Und da ist es so, dass sie der Hermine immer wieder schreibt, sie war beim Rudolf, aber sie ist immer noch Mädchen. Bis es dann zum 13. Jänner kommt.
Wo sie kein Mädchen mehr war.
Wo sie dann...
Das hat Britney mit Meyer links.
In der 4. Folge dann.
Jetzt hat der Rudolf gepfiffen.
Toxic. Da passt echt alles. Baby, one more time. She's a lucky. She's a star.
Oops, I did it again.
Ja. Das ist wirklich die Geschichte von Meierlings, wenn Britney Spears Lieder leicht setzt. Britney Spears and Meierling.
Meierling.
Wir haben das Geheimnis gelüftet.
Mhm. It's Britney, bitch.